Ja, ihr Lieben, für mich war also so die Frage, wie kann man also wirklich diesem Karfreitagsgeschehen angemessen sich nähern? Ich hatte mir eigentlich, als ich gesagt habe, ja, ich mach mal den Karfreitagsgottesdienst, ich hatte mir so vorgestellt, man könnte das ja mal illustrieren, man könnte ja mal gucken, was es gibt an Bildern dazu und es also einfach visualisieren. Und als ich dann angefangen habe, Bilder zu suchen, ich muss ehrlich sagen, ich habe nichts gefunden. Es gab nichts, was also irgendwo das widerspiegelt. Es gab so einige Bilder aus dem Mittelalter, aber ich habe also nichts gefunden, wo ich sagen könnte, ja, das bewegt mich. Ich habe an die vielen Filme denken müssen, die über Karfreitag, über das Kreuzgeschehen gedreht worden sind und gezeigt worden sind. Und ich habe so den Eindruck dabei, oder ich kann es also einfach nicht verlassen, dass da mehr Gewalt dargestellt werden will, als wirklich man sich dem Kreuz nähert. Und ich denke, so eine Visualisierung, die bringt eigentlich uns in die Position der Gaffer. Das erleben wir ja heute immer, dass überall, wo ein Unfall passiert ist, gehen die Handys raus, ne, und sogar die Rettungsmannschaft werden behindert. Kommen wir in die Rolle des Gaffers, wenn wir uns also solche Filme ansehen? Ich möchte diese Rolle eigentlich gar nicht so übernehmen. Ich will es ein bisschen abmildern. Ich will mal sagen, es standen ja am Kreuz auch eine ganze Menge Leute, die zugesehen haben. Und darunter waren sicher auch Leute, die mit Entsetzen zugesehen haben und die mit großem Mitleid zugesehen haben. Und ich denke, das kennen wir ja auch, wenn wir uns die Kreuzesgeschichte ansehen, dass wir irgendwo ergriffen werden davon. Und ich glaube, auch dann können wir immer noch in der Rolle sein des Zuschauers. Wo ist denn eigentlich die Mitte Karfreitags? Wir haben im Hauskreis vor kurzem uns die Ostergeschichte, die Auferstehungsgeschichten angesehen und sind darüber auf wohl den ältesten Text gestoßen, der aus der Urchristenheit stammt und der von Paulus zitiert wird, aus dem 1. Korinther 15, 3. Da beschreibt Paulus die Auferstehungszeugen. Und er sagt, dass er diese Sätze, die er jetzt weitergibt, schon von den ersten Christen bekommen hat. Das ist also nicht seine Worte, sondern das sind die Versuch, sich dieses Kreuzgeschehen zu interpretieren, sag ich einmal, aus den ersten 20 Jahren der Christenheit. Das Älteste praktisch, das was am nächsten dran ist. Und der erste Satz, den Paulus da zitiert, denke ich, geht um das Kreuzgeschehen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben. Wir kennen ihn ja weiter, wie es weitergeht. Er ist auferstanden am dritten Tag, oder auferweckt worden, muss ich sagen, am dritten Tag, nach der Schrift, und dann erschienen Petrus, und dann kommen die ganzen Zeugen. Ich habe gedacht, über diesen ersten Satz, Christus für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, darüber denkt man gar nicht mehr so stark nach. Und deshalb habe ich mir gesagt, das ist doch dann das Zentrum. Und was mir in die Augen gestochen ist, woher kommt denn diese Sache für unsere Sünden gestorben? Bringt die Leidensgeschichte, bringt die Passionsgeschichte das also irgendwo raus? Ich habe sie deshalb also hier auch so ausgiebig vorgestellt. Kann man sich vorstellen, aus irgendeinem dieser Sätze herauszulesen, was das denn bedeuten soll, Sünden, für die Sünden gestorben. Die ganze Passionsbericht sagt kein Wort dazu. deshalb, das Einzige, was also damals gesagt worden ist, ist, es ist gemäß der Schrift. Das ist die Begründung. Und deshalb habe ich gedacht, das einmal versucht nur aufzurollen. Was bedeutet das denn gemäß der Schrift? Was steht denn da drin? Was steht darüber, über das ganze Kreuzgeschehen? Und am Anfang sieht man, also auch selbst in den Passionsberichten werden ja schon so einige Anklänge mal, sind ja schon da, da wird der Psalm 22 zum Beispiel zitiert, ne? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass Jesus das also gesagt hat. Oder auch ein paar Verse weiter im Psalm 22, sie durchbohrten mir Hände und Füße. Oder sie verteilten unter sich meine Kleider und warfen das Los darüber. Oder in Psalm 69, 22, für meinen Durst reichten sie mir Essig. Da gibt es also so eine ganze Menge Reflexionszitate, könnte man sagen, auch unter die Verbrecher gezählt, gekreuzigt mit den anderen zusammen. Da gibt es also eine ganze Menge, aber auch die sagen im Grunde nichts aus zum Thema Sündenvergebung. Wie kommt der denn da drauf? Wie kommt die Gemeinde, die Urgemeinde darauf? Vielleicht hilft uns da so ein bekannter Text aus dem Jesaja 53 weiter, aus dem Lied vom Gottesknecht. Den kennen wir auch alle. Ich will es trotzdem mal vorlesen, nochmal, aber auch nur einen Teil daraus vorlesen. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg, doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und unterdrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er hingerafft, doch wen kümmert sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Ruchlosen hat man ihn begraben, bei den Verbrechern seine Ruhestätte gegeben, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Munde war. Soweit Jesaja 53, ist noch ein bisschen länger. Wer Lust hat, kann es ja gerne mal nachlesen. Dieser Text ist 500 Jahre älter als Jesus. Zur Zeit des Exils geschrieben. Und man müsste mal fragen, was hat denn Jesaja, wen hat er denn da gemeint mit diesem Gottesknecht? Jesaja selber hat das nicht erläutert, er hat nichts dazu gesagt. Aber später hat man also daran überlegt, also auch gerade jetzt nachdem diese Geschichte mit Jesus am Kreuz passiert ist, da hatte man überlegt, was steckt denn in diesem Leiden drin? Aber auch damals schon die Lehrer der Juden haben sich also darüber Gedanken gemacht. Was ist das denn für ein Leiden? Sie haben also gedacht, der Jesaja habe die Propheten gemeint mit dem Gottesknecht. Und wenn man sich das einmal so überlegt, der Hosea zum Beispiel, der gerade in dieser Zeit gelebt hatte, der soll eine Dirne heiraten und mit ihr leben, also ständig Nebenbuhler haben. Und seine Kinder soll er ganz bestimmte Namen geben. Der eine soll Blutschuld heißen und der andere Nichterbarmen. Und dann stellt euch mal vor, wie dieses Leben des Hosea ausgesehen haben mag. Und wiederum, der Hosea sagt kein Wort dazu, wie er damit gelebt hat. Anders hat das Jeremia gemacht. Jeremia hat genau auch wieder Untergang predigen müssen. Und Jeremia sagt aber, wie ihm das damit gegangen ist, mit seinen Sachen, mit dieser Aufgabe. Er sagt, Gott, du hast mich belogen. Du hast mich betrogen. Und zwar betrogen um mein ganz einfaches bürgerliches Leben. Und ich zitiere hier einmal 15, 17 Jeremia, ich sitze hier nicht im Kreis der Fröhlichen. Von deiner Hand gepackt sitze ich einsam, denn du hast mich mit Groll angefüllt. Und an anderer Stelle, immer wenn ich den Mund aufmache, ich übersetze jetzt mal frei, dann muss ich sagen, Vernichtung, Vernichtung. Unter diesem Druck hat Jeremia gelebt. Und Hesekiel, auch einer aus der Exilszeit, ein Prophet, der leidet unter diesen Visionen, die er hat. Er liegt also oft tagelang starr auf dem Boden. Die Gläubigen später, die jüdisch Gläubigen später, haben sich über diese Sache Gedanken gemacht. Und sie haben dieses Amt des Propheten bedacht und haben gesagt, diese Propheten haben also irgendwo den Gegenwind, den Israel Gott gegenübergebracht hat, den haben sie selbst erlebt, am eigenen Leib. Sie mussten das darstellen. Am besten also Hosea, ne, mit seiner Ehe. Der musste das darstellen, was Israel Gott gegenüber tat. Das waren Leute, die unschuldig waren und sie haben im Grunde die Schuld Israels getragen. Und das ging also so weit, dass sie nicht nur die Ablehnung gespürt haben, sondern dass sie also auch ganz konkrete Morddrohungen bekommen haben und sogar ermordet worden sind. Das steht also hinter Jesaja 53. Also dieser Gedanke, da ist also jemand unschuldig, eigentlich hat er Strafe bekommen, hat er Schuld auf sich nehmen müssen. Und man hat deshalb gedacht, diese Schuld, das, was diese Menschen gemacht haben, das kann Gott eigentlich anrechnen zur Vergebung der Schuld für andere. Das ist stellvertretend geschehen. Und deshalb können andere Menschen von Schuld befreit werden. So haben damals jüdische Theologen gedacht. Und das steht, so haben sie Jesaja 53 ausgelegt. Stellvertreter. Und jetzt möchte ich mal zurückkommen zu dem, wie Jesus sich möglicherweise erlebt hat. Wenn die Dämonen ihm gesagt haben, du bist der Messias. Und Jesus vielleicht auch selber in sich spürte, das ist meine Aufgabe. Ich werde der Messias, der Gesalbte Gottes, derjenige, der die Macht Gottes auf Erden repräsentieren soll. So haben seine Zeitgenossen also auch über diesen Messias-Titel gedacht und haben gesagt, das ist derjenige, der die Macht Gottes repräsentiert. Der soll also als erstes mal die Römer aus dem Land schmeißen und uns also hier wieder politisch wieder aufbauen. Wir sollen also wieder auf der Erde ein gutes Volk werden. Wir sollen wieder das Beispiel Gottes werden. Und Jesus hat sich gesagt, so will ich Messias-Titel nicht verstanden wissen. Das funktioniert nicht. Jesus hat sich deshalb also auch immer ganz bewusst dagegen entschieden, hat bewusst vom Menschensohn gesprochen. Immer wenn die Leute gesagt haben, ihm den Messias-Titel angetragen haben, dann hat er dagegen gesprochen, hat vom Menschensohn geredet. Menschensohn, was ist denn das? Fragen wir. Da will ich doch mal auf Daniel 7 zurückkommen. Daniel 7, 13, da schreibt Daniel von seinen Visionen. in einer nächtlichen Vision, da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Hier wird also der Titel eingeführt. Ihm wurde Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Und wenn wir also diese Verheißung praktisch, wenn wir die einmal mit Matthäus 28 am Ende vergleichen, ne? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, das ist genau dasselbe. Ihm wurde gegeben Würde und Königtum. Aber ihm wurde sie gegeben, nicht er hat sie sich erkämpft. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied von Menschensohn zu Messias hin. Jesus hat also gesagt, nein, ich lasse mir diese Herrschaft von Gott geben. Ich muss sie nicht erkämpfen. Deshalb Menschensohn. So ist, und dann hat Jesus, denke ich, er hat ja immer gesagt, das ganze Alte Testament soll erfüllt werden in meinem Dienst. Und ich glaube, dass er deshalb also auch gesagt hat, wie funktioniert denn dieses, ihm wird gegeben alle Herrschaft. Der Messias und der Menschensohn, sie werden den Weg des Gottesknechtes gehen. Das war ja auch die dritte Ankündigung praktisch im Alten Testament. Und Jesus hat sie auch auf sich bezogen. Und deshalb also seinen Jüngern auch davon erzählt, der Menschensohn muss leiden. Dieses Muss sagt, das ist der göttliche Plan. Deshalb muss das so geschehen, weil Gott das so will. Der Menschensohn muss leiden. Jesus hat also hier die Messias, die Menschensohn und die Gottesknechts-Thematik verbunden miteinander und auf sich bezogen. Und er hat gesagt, ich gehe als Stellvertreter für die Sünden der Menschen, gehe ich an meinen Weg und dieser Weg wird ihn zum Tod führen. Das konnte er, denke ich, auch absehen. Ne? Wenn er sich nach Jerusalem begibt, dann würde also die Leute ihn mit Sicherheit nicht mehr am Leben lassen. So hat Jesus praktisch diese Stellvertreterrolle übernommen und hat gesagt, so kommt Gottes Wille zum Vorschein. Vielleicht hat er sogar auch noch ein bisschen weiter an den Hosea gedacht, denn da ist also noch so eine Sache. Hosea hat also einmal gesagt, kommt, wir gehen zum Herrn zurück, nachdem sie sich verirrt hatten. Ne? Denn er hat Wunden gerissen, er wird sie aber auch heilen. Er hat verwundet, er wird auch verbinden. Nach zwei Tagen gibt er uns das Leben zurück, am dritten Tag richtet er uns wieder auf und wir leben vor seinem Angesicht. Hier taucht dieses Motiv vom dritten Tag auf. Ne? Keiner wusste, konnte sich das erklären. Was soll das mit dem dritten Tag? Hier taucht's auf. Und ich glaube, Jesus hat das also auch irgendwo gesehen. Und Jesus hat das wahrgemacht, sich in den Tod zu wagen, weil Gott ja einer ist, der nicht nur einfach zerstört, sondern weil Gott einer ist, der wieder verbinden wird. Und Jesus hat das also auf die Spitze getrieben und hat sich dem einfach so anvertraut. Ja, aber die Frage bleibt trotzdem, warum ist in den Passionsgeschichten, kommt denn da dieses Thema Sündenvergebung und dieses Thema für mich, für uns, kommt das denn da überhaupt nicht vor? Ich sage gerade, wenn wir also wirklich gucken, wenn wir also die Leiden so deutlich dargestellt werden, dann wird natürlich bei den Schreibern der Evangelien also auch diese Komponente zu Jesaja 53 zur Stellvertretung des Leidens irgendwo mitgeschwungen haben. Aber sie ist nicht ausgeführt im Leiden. Ausgeführt ist sie ein ganz klein wenig dadurch, dass die Passionsgeschichte eingerahmt wird. Vor der Passionsgeschichte steht die Geschichte vom Abendmahl, vom letzten Abendmahl. Und da interpretiert Jesus, der irdische Jesus, interpretiert das, was ich gerade versucht habe nachzuzeichnen, dass er seinen Weg als einen stellvertretenden Weg für eure Sünden. Mein Leib ist es, der gebrochen wird für euch. Mein Blut wird vergossen für euch. Und Lukas stellt in seinem Evangelium diesen Zug noch etwas krasser, etwas deutlicher dar. Denn da kommt auch der auferstandene Jesus nach der Passion, kommt zu seinen Leuten. Er nimmt wieder Bezug auf das Abendmahl. Die Emmaus-Jünger begreifen Jesus beim Abendmahl. Da verstehen sie es. Und dann, nachdem sie wieder zurückgekommen sind nach Jerusalem und den anderen Jüngern es verkündigt haben, kommt Jesus selbst und trifft sie alle dort in Jerusalem. Und was da geschrieben steht auch, er erläutert ihnen wieder neu die Schrift. Er öffnet ihnen die Augen für das, was in der Schrift steht. So wie Jesus sie verstanden hat, als der Irdische, so auch als der Auferstandene. Und da schreibt, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Also die Passionsgeschichte, gerade bei Lukas, sie ist gerahmt von diesen beiden Aussagen, der irdische Jesus und der auferstandene Jesus. Beide sagen dasselbe. Es ist geschehen für eure Sünden. Soweit zur Schrift. Das steht dahinter. Ja, ich denke mal, wie hat denn jetzt die erste Generation eigentlich so nach der ganzen Geschichte, wie hat sie denn das Kreuz verstanden? Und ich glaube, die Begriffe, die man später gewählt hat dafür, die haben ein Problem immer mit sich. Und das hat sich ja auch schon gezeigt, wie Jesus diese drei Sachen, Messias, Menschensohn, Gottesknecht, wie er sie kombiniert hat, das war keinem anderen so deutlich geworden. Und ich denke, das hängt also auch einfach mit dem Begriff von Sünde zusammen. Wenn wir also mal gucken, wie in der Genesis Sünde beschrieben wird, dann ist die Sünde ein ganz großes Rätsel. Sie wird nicht erklärt, nirgendwo wird erklärt, wo die Sünde herkommt. Und wenn wir meinen, dass das wäre die Schlange gewesen, die Schlange wird dargestellt als ein Tier des Feldes, also als ein ganz einfaches Gottesgeschöpf. Nix mit Satan. Muss man einfach mal sehen. Die Erklärung für Sünde steht einfach nicht drin im Alten Testament, wo sie herkommt, sondern sie ist ein Rätsel. Es ist unverständlich, warum sich der Mensch da auf einmal drauf einlassen kann. Aber die Auswirkungen, die sind deutlich. Dass nämlich auf der einen Seite Gott den Menschen damit behaftet und ihn nicht rauslässt aus seiner Tat. Die Tat scheint also wirklich so zu sein, dass sie nicht gelöscht werden kann. Und auf der anderen Seite, man könnte ja sagen, die Menschen sind verführt worden dazu. Die Bibel sagt es ja auch selber. Und Menschen meinen ja auch immer, sie schieben dann die Schuld schnell auf die anderen. Das Weib, das du mir gegeben hast, hat Adam gesagt. Also Gott, praktisch, du bist selber schuld daran. Du hast sie mir ja gegeben. Also irgendwo so raus kommt man nicht aus diesem Sünden-Sache. Man hat es selber getan und tut es auch immer wieder. Und trotzdem ist das Spannende daran, dass Gott sich selber dafür verantwortlich erklärt. Und Gott übernimmt selbst die Folgen der Sünde. Und er lässt sich das sagen, ja, du bist schuld daran, so ungefähr. Oder er übernimmt zumindest den Part, die Sünde auszuräumen wieder. Und das spiegelt sich auch irgendwie in den Begriffen, die die ersten Christen genannt haben. Da ist zum Beispiel dieser Gedanke des Sühnopfers. Paulus hat das also auch deutlich dargestellt. Ein zu Erweis der göttlichen Gerechtigkeit hat Christus die Sünden gesühnt. Römer 3, 25. Ich habe das kurz zusammengefasst, der Satz ist so verschachtelt, den versteht man nicht, wenn man den so selber liest. Ja, richtig ist an dieser Sühne, an diesem Vorstellung von Sühne, richtig ist eine Sache, nämlich, dass also tatsächlich eine gute göttliche Lebensordnung zerstört wurde oder angegriffen wurde, verletzt wurde. Und auch so eine Art von Wiedergutmachung erforderlich ist. Aber falsch ist der Eindruck, wenn man meint, dass hier Gott versöhnt werden muss. Dass Gott diese Sühne fordere oder braucht. Denn in diesem ganzen Versöhnungsgeschehen, da ist Gott die treibende Kraft. Da ist er nicht das Opfer, sondern da ist er derjenige, der etwas tut. Er, hat Paulus geschrieben, er versöhnt die Welt mit sich selbst. Also hier wird dieser Opfergedanke, der in dem Sühnebegriff steckt, der wird hier auf einmal auf den Kopf gestellt. Das Opfer bietet also auf einmal Versöhnung an. Und damit ist dann auch diese Institution Opfer praktisch am Ende, weil sie auf den Kopf gestellt ist. Sie zählt nicht mehr. Dieser Sühnebegriff, ja, wir haben jetzt gerade auch schon den zweiten Begriff Versöhnung angesprochen. Im Deutschen steckt in diesem Sühne, Versöhnung auch dieses Wort Sühne drin. Leider nur im Deutschen, im Griechischen nicht. Im Griechischen heißt also Versöhnung eine Wiederherstellung eines gestörten Verhältnisses. Aber da steckt dieser Gedanke Sühne nicht drin. Das ist also was typisch Deutsches, Germanisches. Ich will gar nicht mehr weiter in die Geschichte reingehen. Anselm von Canterbury, oh, schwerer Name, hat also irgendwo im Mittelalter, oder was noch früher durch ist, weiß ich gar nicht genau. Der hat also diese Geschichte, warum wurde Gott Mensch und seine Ehre muss wiederhergestellt werden. Germanische Ehrevorstellungen hat er praktisch eingetragen in diese Sachen. Und daran leiden wir immer noch, wenn wir heute vom Sühnebegriff reden. Weil wir dann falsche oder dem biblischen angemessene Text Überlegungen mit einbringen. Versöhnung heißt also einfach eine Wiederherstellung eines beschädigten und zerbrochenen Beziehung. Und Versöhnung geht, wie gesagt, nicht vom Täter aus, sondern sie geht vom Opfer aus. Gott hat gesagt, oder so sagt Paulus, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Dann gibt es weitere Begriffe noch und man merkt also, dass das schwierig ist. Diese Begriffe, die haben immer was Richtiges und was, wie man es missverstehen kann. Genauso geht es bei dem Begriff Loskauf. Der taucht ja auch, der Menschensohn ist also gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Auch bei diesem Begriff ist also auch wieder diese Missverstehensmöglichkeit gedacht, dass man, also auf der einen Seite ist natürlich was Richtiges, dass Sünde einen verstrickt, man kommt einfach nicht wieder raus und man ist gefangen, man ist wie ein Sklave und deshalb also auch, man muss losgekauft werden, man muss freigekauft werden davon. Dieser Gedanke ist sicherlich richtig. Schwierig ist es natürlich auf der anderen Seite, wenn wir dann meinen, auf einmal wir wären Sklaven des Teufels, Und wir heben den Teufel auf die Höhe, auf der Gott ist. Wir machen ihn zum Gegenspieler Gottes. Aber Gott ist doch nicht jemand, der mit dem Teufel Handel treiben muss. Dass er einen Rechtsanspruch, ein Lösegeld also irgendwo da abgeben müsste. Da sind wir doch auf einem ganz verkehrten Weg. Ja, über Stellvertretung hatten wir schon nachgedacht. Wir haben Jesaja 53 gelesen. Ähnliche Gedanken sind also auch im Hebräerbrief. Da geht es also darum, dass Jesus verglichen wird mit dem hohen Priester, der das Sühneopfer für das ganze Volk in das Allerheiligste vor Gott trägt. Und Jesus ist also dann praktisch derjenige, der diese Sühnung schafft. Und auch da ist der Gedanke, dass damit das Opfer eigentlich zu Ende ist, wieder verbunden. Könnt ihr nachlesen im Hebräerbrief, wer sich daran traut. Das ist auch ein sehr schwieriges Thema, weil uns also diese Vorstellung so wenig noch da ist. Und viele haben damit ja auch eben Schwierigkeiten, ne, diese Stellvertretung akzeptieren zu können. Was soll das? Soll da meine Sünde wirklich auf Jesus gefallen sein? Und vielleicht, und dann auch noch, dass er, wenn er gestorben ist dafür, dass die dann weg ist. Also diese Todesstrafe haben wir ja im Grunde abgeschafft. Ne? Wir denken ja nicht mehr so heute, ich hoffe es jedenfalls. Vielleicht hilft es dann, wenn man sagt, Sünde muss nicht unbedingt, ist nicht, es geht also gar nicht so sehr um die Strafe dabei, sondern bei der Sünde geht es also darum, dass sie Folgen hat und dass diese Folgen ganz automatisch passieren und dass sie Konsequenzen nach sich zieht, nicht im Rechtlichen, sondern einfach auch darum, dass ein Verhältnis zwischen Menschen vergiftet wird dadurch und dass man da nicht wieder rauskommt. Und dann würde Stellvertretung nämlich heißen, dass Gott dafür einsteht, dass wir die Suppe, die wir uns eingebrockt haben, nicht auslöffeln müssen. Vielleicht hilft uns das weiter, auch mit diesem Gedanken der Stellvertretung klarzukommen und ihn zu akzeptieren, ihn akzeptieren zu lernen. Und noch eine weitere Vorstellung gibt es, die Paulus auch geschrieben hat, von Sein in Christus. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, hat er ja gesagt. Der Luther hat das also so bezeichnet, das ist ein seliger Tausch, der gesagt, ein ganz toller Tausch, ne? Dass also praktisch meine Identität ausgetauscht wird. Ein Identitätswechsel zwischen Christus und dem sündigen Menschen. Ne? Er übernimmt die Sünde und wir dürfen seine Gerechtigkeit übernehmen. Ich denke mal, wenn man das als eine positive oder die positive Seite davon sieht, dann kann das wirklich eine tolle, befreiende, existenzielle Erfahrung sein. Aber auf der anderen Seite gilt genauso gut auch wieder das Problem dahinter, wenn man es nämlich nicht mehr nur als Bild versteht, sondern als ein Machtmittel. In mir lebt ja der Christus. Ich kann jetzt sagen, wie der andere reden muss, ne? Wie der denken muss. Ich kann über den anderen bestimmen, weil in mir ja der Christus ist, ne? Wer also dann so dieses Sein in Christus auslebt, der hat es, glaube ich, auch wieder völlig missverstanden. Also wir sehen, dass diese Begriffe, die im Neuen Testament gebraucht werden, alle ihre Schattenseiten und ihre positiven Seiten haben. Was heißt denn jetzt Vergebung? Vergebung heißt eigentlich, es ist nicht die Sache, dass man etwas, eine böse Tat bagatellisieren darf. Wenn etwas nur halb so schlimm ist, dann spielt es auch im Grunde keine Rolle. Oder dann gibt es doch nichts zu vergeben. Oder eben, wir sind nicht ehrlich, ne? Oder geht es darum, vielleicht etwas ungeschehen zu machen? Och, ich denke, das ist unmöglich. Wir können die Sachen nicht ungeschehen machen. Geht es darum, etwas zu vergessen? Ich glaube, solche Dinge können wir nicht vergessen. Wenn wir es versuchen, dann stehen sie also nur noch viel deutlicher vor den eigenen Augen. Vergeben ist eben was ganz anderes. Vergeben heißt, dass etwas, das geschehen ist und wehgetan hat, dass es nicht mehr angerechnet wird. Es bleibt geschehen, aber es steht nicht mehr trennend zwischen uns. Gott unterscheidet uns von unserem Tun. Wir Menschen sind ihm wichtiger als das, was wir getan haben. Und deshalb bittet er: Lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.